So Leute, über 1 Million Downloads und Streams, über 130 Folgen und jetzt ist es passiert. Philipp Flieger hintergeht mich. Alles weitere im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger. Ja, diesen Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, ihr seht es nicht, ihr Lieben, aber er lacht noch. Ja, er lacht hässlich vor sich hin, aber der ein oder andere hat es vielleicht heute Morgen schon gesehen, gelesen oder was auch immer. Ja, Philipp Flieger hat angekündigt, in die Grubenlampenfraktion abzudriften, ohne vorher mit mir zu sprechen. Ja, was ist los bei dir? Ja, ewige Nacht in Regensburg oder ist der tiefe Landnebel auf dich niedergekommen? Oder was passiert da?
Ja, Ralf, ich würde euch sagen, ich bin hier gerade auf Krawall gebürstet, kann man fast sagen. Ne? Erst hier Laufband anfangen, jetzt Stirnlampen werden in Erwägung gezogen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es die Midlife-Crisis, dass man so abdriftet jetzt so mit 35 und komplett verrückte Sachen macht.
Das mit dem Auto hast du ja auch schon, ne? Also du hast zumindest versucht, dir ein neues Auto zu kaufen.
Ja. Ja, es ist viel los. Ich war heute irgendwie geneigt, sehr früh aufzustehen. Also was heißt sehr früh? 6 Uhr ist es nicht sehr früh für die meisten von euch da draußen. Die denken sich, hey, ich stehe vielleicht schon um 5 Uhr auf oder so.
Of the night.
Aber ich habe einen vollen Tag und die letzten Nächte nicht viel geschlafen aus verschiedenen Gründen. Und dann bin ich heute los und habe aber festgestellt, es ist halt irgendwie um 6.30 Uhr, 6.40 Uhr, ist echt noch zapfenduster. Dann war es auch noch also so schöne 3-4 Grad, Regen, ja, war alleine. Es war außer mir kein anderer Verrückter unterwegs um die Uhrzeit, muss ich sagen. Und ja, die ersten 3-4 Kilometer war noch Straßenbeleuchtung. Und als ich dann aber die Winzere Höhen hochgelaufen bin, da war es dann ziemlich dunkel. Ich dachte mir, das geht schneller, aber mit dieser Regen-Wolken-Nebel-Suppe heute war da nicht so viel. Und dementsprechend, ja, wer weiß, vielleicht muss ich das doch mal ausprobieren. Ich habe irgendwo auch eine rumliegen. Also wenn ich die finde, die ist beim Umzug, also die ist wahrscheinlich irgendwo hier, ich weiß noch nicht, in welchem Schrank oder wo, aber vielleicht muss ich es auch mal ausprobieren, Ralf, wer weiß. Im Trail-Bereich ist das ja Usus, da braucht man das ja wirklich auch. Zumindest wenn es an die ganz langen Strecken rangeht, müssen wir vielleicht doch nochmal das ausprobieren, ich weiß es nicht. Ansonsten, die Leute, die letzte Woche, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, die Leute, die letzte Woche in München waren, mit dir und Niklas, die wissen es natürlich schon, ich sage es aber natürlich auch gerne hier im Podcast noch, dass ich vergangene Woche am Donnerstag Vater geworden bin, etwas früher als erwartet, trotzdem natürlich wahnsinnig schön und deshalb, ja, also ich konnte deswegen nicht bei dem Event sein, das ist halt tatsächlich jetzt zeitlich genau da drauf gefallen. Die Leute, die dort waren, für die tut es mir natürlich leid, dass sie mich nicht treffen konnten, habe aber tatsächlich sehr, sehr viele liebe Nachrichten bekommen. Du hast das sehr, sehr gut offensichtlich erklärt, dass es eben einen guten Grund gibt, warum man auch sowas kurzfristig absagen kann. Und ja, vielen Dank für die Nachrichten. Wir finden bestimmt eine Möglichkeit, dass so, ich sage jetzt mal, Live-Events auch ja, zukünftig in anderer Form noch weiter zu machen. Also da gab es viele, die uns geschrieben haben, oh, könnt ihr nicht so eine Tour machen irgendwie in Deutschland. Nicht, dass wir nicht darüber schon nachgedacht hätten, aber das ist jetzt noch nicht spruchreif, aber wir können uns das sehr gut vorstellen. Und Ralf, du hast mich ja, habe ich auch nicht anders erwartet, natürlich logischerweise sehr, sehr gut auch alleine vertreten können. Ihr habt einen anderen Gast noch dazu bekommen. Wie war denn das letzte Woche?
Ja, also erstmal zu unseren eigenen Plänen. Wir haben das Problem, die großen Stadien sind nächstes Jahr schon relativ voll. Also das ist unser Problem. Ja. Ja, aber tatsächlich haben wir ja schon sehr überraschend auch sehr schöne Angebote bekommen für die ein oder andere Location. Ich sage nur Bädertour, ja, herzlichen Dank. Da sind ein paar sehr schöne Dinge dabei und tatsächlich können wir uns das ja auch vorstellen. Wir haben ja auch sofort bei Niklas Bock zugesagt, weil wir auch gedacht haben, schauen wir uns doch mal an, wie so ein Abend aussehen kann. Sehr lauschig, ja, kleines Theater in München, wunderbar. Gut, dann warst du nicht dabei, dann wurde es natürlich anders, ja, weil das Ganze ist ja schon angelegt gewesen als eine Reihe für triathlon-orientierte Menschen. Da habe ich mich dann im Nachhinein auch gefragt, warum bist du überhaupt eingeladen worden?
Das habe ich mich auch gefragt. Wie bin ich da so reingerutscht? Irgendwie?
Ich glaube, ja, du wusstest es nicht, aber es war von langer Hand vorbereitet, dass du da eine Anmeldung unterschreibst für deinen ersten Triathlon. Ja. Dann haben wir jemanden genommen, der ungefähr in deiner Preisklasse im Triathlon unterwegs ist. Ja, in zweifachen Weltmeister Norman Stadler.
Ich wollte gerade sagen, ganz genau auf meinem Level. Ja, genau.
Das war natürlich dann, sagen wir mal, in Richtung Triathlon halt einfach ein Mega-Gast, logischerweise. Ja, ja. Das war echt ein Brett. Es waren ein paar Leute aus unserer Community da. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Auch teilweise wirklich weiter angereist. Die waren natürlich enttäuscht, dass du nicht da warst. Ist ja klar, weil viele wollten dich dann halt eben auch mal persönlich da kennenlernen. Ich habe dann eine sehr ausführliche Begründung gegeben, warum du nicht gekommen bist. Also einen Satz. Und dann war das dann klar. Ja, mein Gott, da gibt es ja wohl kein Vertun. Ne? Also jetzt auch nochmal für die Community, ja, von mir im Namen der Community an dich und Barbara natürlich. Ne? Herzlichen Glückwunsch, klar. Ja, ja, das Lotterleben ist jetzt vorbei, ne? Bis Viertel nach acht im Bett liegen und so. Ja.
Keine Chance mehr.
Aber das, du kannst auch erst die Dinge im Haus erledigen und dann rausgehen, wenn mehr Licht ist.
Ja? Das ist tatsächlich, möglich. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, möglich, weißt du, so als das ist noch in einem so drin, weißt du, als pflichtbewusster Sportler, dass du das Erste, was du zu tun hast und das Wichtigste am Tag, so von der Vergangenheit, das war immer so, ich muss trainieren gehen. Und wenn der Tag sehr voll ist, dann ist man immer noch so. Es fühlt sich, man ist irgendwie entspannter, so wenn man das trotzdem erst gemacht hat und dann, aber ich bin voll bei dir, man kann das natürlich auch einfach ein bisschen anders aufteilen. Gestern 10 Uhr war ein Traumtag, also den es im November normalerweise nicht so oft gibt. Sonne, ja, ein bisschen Nebel, aber das war magisch im Wald, war sehr cool. Ist alles eine Sache der Planung, da hast du natürlich vollkommen recht.
Ja. Lass mich kurz noch die kleine Reihe zu Ende erzählen. Also das ist ja eine kleine Deutschlandtour, die Nick da macht, vornehmlich mit wirklich Hardcore-Triathlon-Gästen, die wir alle auch schon hier bei uns im Podcast hatten. Also Patrick Lange wird dabei sein. Gestern Abend war er mit Laura und Philipp Seib in Frankfurt und so weiter. Bevor ihr fragt, nein, es gibt keine Aufzeichnungen davon. Das ist halt das Modell gewesen, dass da wirklich eine kleine intime Geschichte entsteht. Das wäre jetzt da vor Ort auch gar nicht möglich gewesen, weil leider ist das WLAN ausgefallen und das ist halt ein Raum gewesen, der in einem Veranstaltungszentrum ist und es war im Keller. Also da war leider auch nichts möglich, selbst wenn man das gewollt hätte. Aber das ist tatsächlich so angelegt von Niklas. Kann man ja sicher so und so sehen, aber es war eine sehr schöne, intime Veranstaltung, gar keine Frage. Und wir haben halt da dann auch über sehr schwere Themen gesprochen, weil Norman, ich weiß nicht, ob das jeder von euch so auf dem Schirm hat, aber wahrscheinlich ja nicht, hatte große Herzprobleme. Das ist eine angeborene Geschichte vor 11 Jahren, 2011 war das, und musste sich einer sehr schweren Herzoperation unterziehen lassen, die auch sehr risikoreicher war, weil es ein Aneurysma an der Aorta war. Und dann haben wir auch über sehr schwere Themen gesprochen, wie Niklas fand, ja, weil er genauso offen wie ich halt über meine Erkrankung spreche. Und das hat dann tatsächlich auch einen etwas größeren Raum eingenommen. Wir haben 90 Minuten aber sehr, sehr kurzweilig da verbracht. Wer wüsste das nicht besser als wir? 90 Minuten gehen ja dann doch relativ schnell um. Ja. Wobei ich tatsächlich heute sagen muss, wir müssen heute ein Quickie machen. Ja, dafür verspreche ich euch aber, ihr Lieben, wir geben euch Handreichungen, ja, also für Jungväter, Jungmütter und Menschen, die keine Zeit haben. Ja, Philipp kann schon mal nachdenken, die drei besten kurzen Workouts, ja, die einen wirklich nach vorne bringen. Ja. Ja, er liegt schon klar, hat jeder schon mal gemacht, musste jeder schon mal machen, wie auch immer. Aber ist ja immer wieder cool. Ja, wenn man so einen total vollen Tag hat, überlegt man, okay, Stunde laufen passt jetzt einfach nicht mehr. Aber ich habe jetzt vielleicht eine halbe Stunde. Ja, und in einer halben Stunde kann man ziemlich viel Blödsinn machen. Ja, man muss sich da nicht bei töten, aber man kann tatsächlich sehr effektiv trainieren. Ja, geben wir euch nachher ein paar Beispiele, weil das einfach ganz cool ist. Ja, und also ich könnte mir das auch schon sehr gut vorstellen, dass wir mal mit Menschen aus unserer Community, vielleicht mit Lauftreffs, Laufshops etc. pp. Uns mal auf die Reise machen. Aber es ist natürlich auch eine Orga-Geschichte. Ja, das ist nicht ganz einfach. Ne?
der größte Punkt tatsächlich. Wir beide werden nicht in der Lage sein, das zu organisieren. Ob wir das Felix aufhalten können, das hängt dann davon ab, wie viel...
Der ist ja gerade im Urlaub, das klären wir kurz, oder?
Ja, genau. Felix genießt die Sonne im Urlaub und wir machen hier schon mal große Ankündigungen, die er dann ausbaden darf. Nein, das hängt natürlich dann alles, muss man auch ein bisschen betriebswirtschaftlich sehen, natürlich damit zusammen, dass wir da uns natürlich Erkundigungen auch einholen müssen. Was kostet so eine Location, was kostet... oder was sind halt sonst noch die Kosten, die damit verbunden sind? Und wie viele Tickets müssen wir verkaufen, dass man da im besten Falle nicht nur 0 auf 0 rauskommt, sondern dass sich das auch lohnt, weil meistens ist ja dann so, wenn es wirklich jetzt, wenn wir sagen wollen, wir wollen es, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, halbwegs fair machen, mehrere Stationen irgendwie halbwegs flächendeckend deutschlandmäßig, dann ist das ja auch mit uns, für uns mit Reiserei verbunden, wo ja dann wahrscheinlich sogar 2 Tage draufgehen, einen Tag irgendwie Anreise, abends Event, nächsten Tag zurück. Das muss ja dann schon irgendwie wie passen und also wir haben da Gedanken dazu, wir finden das total spannend und es macht das riesig Spaß, nicht nur euch zu treffen, sondern ja auch mit euch, also auch mit euch die Sache jetzt dann zu Gespräche zu führen, ähnlich finde ich, wie wir es in Frankfurt am Ende noch gemacht haben, das wäre alles ganz, ganz cool.
Das haben wir übrigens nicht gemacht, wir haben kein Q&A mit dem Publikum gemacht. Aber es gab halt
das
nachher
noch... Das finde ich halt einen großartigen Mehrwert eigentlich dafür, dass wenn man halt sagt, ja, wir treffen uns mit unseren Leuten eigentlich sozusagen, die haben natürlich auch danach, nach dem Event vielleicht die Möglichkeit, logischerweise mit uns, mit dem schönen Kaltgetränk noch da beinahe zusammenzustehen. Das hatten wir bei Just im Frankfurter Laufshop im Laden ja auch noch gemacht, das war ganz cool. Aber halt auch während des offiziellen Teils, während des Formats sozusagen, Dinge, die Leute beschäftigen, Fragen zu besprechen, weil das ist ja dann auch so derjenige, der dann das Ticket hat. Der hat dann halt auch diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Exklusivzugriff, das, was ihm auf der Seele liegt oder was ihn immer mal beschäftigt hat, mit uns vor Ort live zu besprechen. Die anderen haben ja dann auch alle was davon. Das finde ich, ist ja wirklich ein großer Mehrwert davon eigentlich auch, was zumindest unsere Ideen anbelangt. Das wäre mir, glaube ich, dann schon wichtig, dass das so ein Teil auch einnehmen soll.
Jetzt gleich will ich dich überreden, ja, kannst dich schon mal darauf vorbereiten.
Ich bin gespannt.
Du hast zu Recht schon ein bisschen Angst, aber das ist auch in Ordnung so. Ja, wenn ihr was vorhabt, ja, in den nächsten Monaten, könnt ihr euch entweder vertrauensvoll an eure Trainerin oder an euren Trainer wenden, ja, oder ihr sagt, vielleicht probiere ich mal KI aus, ja, und da seid ihr bei unserem Partner, nämlich bei Enduco, Endurance Coach, ja, eine App. Wir haben die euch natürlich schon ein paar Mal vorgestellt. Ja. Wir kommen auch gleich zu unserem Crush nochmal. Aber eine spannende Angelegenheit, wie man mit entsprechenden Rückmeldungen, mit angepasstem Training sich mal vielleicht ganz anders leiten lassen kann.
Genau, die Leute, die hier regelmäßig mit dabei sind, die wissen natürlich, dass Enduco quasi individuelles High-End-Leistungscoaching in einer App ist. Ja, nicht jeder hat eben vielleicht einen Lauftreff oder einen Personal Trainer, der ja auch dann ja nicht ganz günstig in aller Regel ist, möchte aber vielleicht einfach ein bisschen mehr Führung im Training haben, ein bisschen mehr Input, wie er sein Training besser strukturieren kann, mehr aus sich dann auch rausholen kann. Vielleicht steht ja der erste Halbmarathon an oder was auch immer. Und dafür ist, glaube ich, Enduco hervorragend geeignet. Neben dem Lauftraining wird da auch Radtraining angeboten für die Leute, die vielseitiger unterwegs sind als ich. Auch das ist vielleicht für euch interessant. Das Ganze gibt es eben im App Store oder natürlich auch bei Android, also Apple, iPhone ist natürlich klar. Und für alle diejenigen, die denken, das ist sofort mit Kosten verbunden. Nein, es ist eine Free-Version erstmal greifbar für diejenigen, die das möchten. Da kann man in die App schon mal reinschnuppern, kann sich das anschauen. Natürlich gibt es auch eine Kosten, eine Version, die was kostet. Da reden wir dann von 14,99 €. Je nachdem, wie ihr, was für einen Zahlungsplan ihr macht. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt gleich ein Jahr abschließen, dann kostet es sogar nur 10 € pro Monat. Das Ganze, das Spannende daran ist, dass ihr halt keine vorgefertigten Pläne bekommt, sondern die App sich stetig weiterentwickelt, auch auf Basis des Inputs, den ihr rückmeldet. Also seid ihr heute irgendwie, habt ihr gut geschlafen, seid ihr gestresst, wie habt ihr das letzte Workout verdaut, und dementsprechend wird dann der Trainingsplan auch ongoing an euch und eure Bedürfnisse angepasst, genauso wie auf die Wettkampfziele, die ihr in der Pro-Version eben einpflegen könnt, und dementsprechend wird das für euch alles erstellt. Und genau, das können wir euch natürlich nur ans Herz legen. Enduko, wie gesagt, bei uns schon ja, seit dem Sommer hier regelmäßiger Werbepartner. Wir haben auch sehr vieles positives Feedback dazu schon bekommen von euch. Freuen wir uns jedes Mal drüber, auch wenn wir zum Beispiel in irgendwelchen Instagram-Kommentaren als Bestzeit-Podcast getaggt werden. Seid euch sicher, wir sehen das, wir lesen das. Wir freuen uns, dass wir euch auf eurem läuferischen Abenteuern mit Enduko begleiten könnt.
Ja, und bei unserem Crush waren ja eine Menge Leute dabei. Gestern habe ich übrigens ja die Grußkarten von uns eingetütet. Ja, jetzt war ich nicht ganz sicher. Also du warst ja der Overall Winner, ja, weil du ja gedacht hast, okay, wenn wir schon alle gegeneinander laufen, ja, dann auch Feuer. Ja, das hat er dann auch gemacht und hat sich dann auch, ja, das wäre ja auch ein bisschen peinlich gewesen, ne, wenn du nicht als Erster da abgeschnitten hättest. Also ich habe jetzt mal eine Grußkarte an dich auch mit reingetan, war das richtig?
Das ist sehr cool, Ralf, vielen Dank. Tatsächlich, also ich werde natürlich nicht gewertet, also ich werde schon gewertet irgendwie, ich wollte ja trotzdem mitmachen, wir haben das als Community gemacht. Grundsätzlich ging der Anspruch jetzt nicht unbedingt darum, dass wir sagen, okay, es geht jetzt wirklich so Wettkampfbier ernst darum. Natürlich ist es irgendwie ein Vergleich.
Pass auf, ich weiß, was er jetzt gemacht hat. Er spielt es jetzt runter.
Ne? Ja, nee, ich wollte eine gute Trainingseinheit machen.
Er musste all out laufen, um Erster zu werden.
Ja. Also ich werde da natürlich logischerweise keinen Preis bekommen. Für diejenigen, die dann eigentlich da dahinter stehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir ausgemacht haben, die ersten drei, nein, die Enduko-Jungs werden es, glaube ich, wissen, die haben, glaube ich, diejenigen schon kontaktiert. Für die gibt es, glaube ich, ein kostenloses Pro-Abo für, ich glaube, weiß ich gar nicht genau, die für ein Jahr oder sowas. Und natürlich von uns eine unterschriebene Grußkarte mit einem Foto von uns natürlich. Das hat Ralf netterweise in die Wege geleitet. Vielen Dank. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir sowas öfters mal machen, dass wir dann sagen, wir gehen vielleicht ein bisschen davon weg, das nur eben auf die Besten abzuheben, sondern dass wir sagen, hey, pass auf, jeder, der mitmacht, wir machen 2, 3 für die ersten 2, 3. Okay, Leistung soll ja auch belohnt werden, wenn jemand Bock hat, da irgendwie all in zu gehen, so als Spaßwettkampf oder wie auch immer. Aber wir verlosen vielleicht auch nochmal 2, 3 unter allen, die mitgemacht haben. Das fände ich irgendwie cool. Wir lernen da ja auch stetig dazu und wollen ja sozusagen dann auch für jeden, der sich da mit committet und community-mäßig aktiv ist, was zaubern.
Ja, ich bin zum Beispiel auch dafür, einfach Größe und Gewicht mit einzurechnen, damit ich eine Chance habe.
Ja, aber das wäre der ultimative Vergleich dann tatsächlich. Das wäre echt der sehr fairste Vergleich.
Ja, genau. Ne? Also Höhenmeter ausrechnen und noch die Physiognomie, aber dann wird es kompliziert, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es dafür überhaupt irgendein Measurement gibt. Ja? Leichtgewichtsrudern musst du da machen.
Beim Radfahren leichter, ne? Mit Watt pro Kilogramm.
Ja, genau. Ja, ja. Das ist leichter, ja. Sag mal, wo wir gerade
bei Gewinnern sind.
Ja, bei Gewinnern sind. Ach ja, Gewinner, Mensch, wir haben ja unsere Halbmarathonplätze. Das ist schon eine Weile her, Leute. Ja, wir wurden auch schon angeschrieben, hey, wie sieht es damit aus? Wir haben das alles im Hintergrund gehabt. Wir haben häufig auf dem Zettel für die jeweiligen Aufzeichnungen relativ viele kleine Punkte drauf und dann rutschen schon mal das ein oder andere durch. Aber die beiden ausgelosten Gewinner für unsere Halbmarathonplätze, die stammen ja noch aus dem Live-Podcast im Laufshop in Frankfurt, sind bereits verständigt und trainieren sich ja schon hardcore. Ist noch ein bisschen Zeit, das Ganze ist Anfang April, aber sie sind verständigt und auch da werden wir sicher im Laufe der nächsten Monate nochmal eine Gelegenheit finden, euch irgendwo hinzuschicken.
Genau, also wir haben jetzt die Leute natürlich per Mail kontaktiert. Wir werden jetzt die vollen Namen hier aus datenschutzrechtlichen Gründen werden wir jetzt hier nicht nennen, aber die Leute wissen Bescheid, sie haben uns schon geantwortet, sie freuen sich, waren teils, kann man glaube ich sagen, auch sehr überrascht. Wir können euch auch sagen, es haben wirklich ultra viele uns geschrieben und es ist natürlich dann irgendwie schwierig. Man möchte am liebsten allen einen Startplatz geben, aber wir hatten halt 4 und 2 wurden im Frankfurter Laufshop vergeben und 2 durften wir jetzt nochmal hier bei uns für die Community vergeben und freuen uns natürlich trotzdem über alle, die wir dann auch, die sich vielleicht noch selber anmelden, ich weiß gar nicht, der Halbmarathon wird ja bestimmt noch nicht ausverkauft sein in Berlin, die wir dann vielleicht ja auch dort treffen, weil wer weiß, vielleicht ist ja Ralf auch unter Umständen Anfang April in Berlin und vielleicht an der Startlinie.
We damn never know, ne? Hör mal, wollen wir gerade bei Startlinie sind, ne? Ich will dich ja jetzt überreden, ja? Hattest du schon mal ein Runner's High?
Ja.
Bei was?
Also ich hatte es im Training schon wesentlich häufiger als im Wettkampf, aber ich hatte es einmal im Wettkampf und das ist auch der für mich bedeutendste Wettkampf gewesen in vielerlei Hinsicht, emotional, aber auch tatsächlich, was meine sportliche Laufbahn anbelangt. Es war mein erster gefinischter Marathon in Berlin 2015, mit Olympia-Quali ja dann rückblickend betrachtet. Und das war ganz absurd, weil ab einem gewissen Punkt hat sich das alles wie Autopilot angefühlt. Also als wäre man fremdgesteuert und alles. Man hat das teilweise ein bisschen dumpf mitbekommen. Natürlich Begeisterung an der Strecke, Euphorie, die in einem auch aufkommt, weil man plötzlich merkt, irgendwie es klickt alles, es funktioniert alles. Es fällt einem leichter, als man es erwartet hat, vielleicht auch ab einem gewissen Punkt. Und trotz der ja auch großen Anstrengung, das ist beim Marathon nun mal immer so, auch bei erfolgreichen Rennen, war das irgendwie wie auf Wolke 7 und einfach, werde ich nie vergessen, war verrückt, aber sonst im Training schon ab und an, meistens bei Longruns bei mir. Ich finde es so bei Intervallen, du kannst auch einen richtig geilen Tag haben, um Intervalle zu laufen, aber du bist so oft in der Unterbrechung. Also wenn du sagst, wir nehmen jetzt mal 400 oder sowas, du machst 20 mal 400 auf der Bahn, du kannst schon ein richtig geiles Programm haben, wo du merkst, du läufst dich auch in so einen Rausch rein und machst das Programm progressiv, keine Ahnung, fängst bei 68 an und hörst bei 64 auf oder sowas. Dann merkst du auch manchmal, heute passt einfach alles, du bist gut drauf, du bist erholt und kannst halt dann auch Gas geben hinten raus. Aber so richtig in einen Runners High da rein zu grooven, finde ich einfach aufgrund der Unterbrechungen schwierig. Und das meistens passiert das bei mir eher bei Tempo-Dauerläufen oder bei Longruns, die meistens auch dann vielleicht progressiv gelaufen sind, wo du dich in so einen Rausch reinläufst einfach.
Du kennst aber vielleicht noch nicht das Fresh Father's High.
Ach so, okay. Also gestern war, glaube ich, auch schon nah dran, obwohl das tatsächlich weder ein Longrun war noch schnell, sondern es waren Trails und Berge und schönes Wetter und Sonne und ich bin trotzdem mit einem Dauergrinsen unterwegs gewesen.
Ja, weil ich glaube, du solltest jetzt die nächsten Wochen einfach eine kleine Marathonvorbereitung machen und im Winter einfach Marathon laufen, weil die Phase, erst einmal Vater geworden, ja, viele andere Dinge im Kopf, gar nicht so auf dich und Marathon und so konzentriert, kommt nie wieder.
Ja, das stimmt.
Ja?
Das stimmt
wirklich. Ja. Und man hat ja dann doch so eine Grundleichtigkeit, wo man denkt, ach, irgendwie, jetzt fängt was Neues an, ja, und was anderes. Und so ein bisschen verschieben sich ja auch Wertig und Wichtigkeiten.
Total,
ja?
Total.
Ich hätte ein paar Termine für dich, kannst ja einen aussuchen.
Termine im Winter?
Ja, klar.
Ich wollte gerade sagen, mir fallen spontan zwei ein im nächsten Jahr. Der eine ist vielleicht ein bisschen früh. Der eine, ich glaube, Houston ist immer relativ zeitig im Januar. Das ist so Mitte Januar. Ich glaube, ja, der wird ein bisschen früh sein. Es gibt natürlich klassischerweise, der sehr auch in den Fokus der deutschen Szene in den letzten Jahren gerückt ist. Es gibt im Februar den Marathon in Sevilla.
Beides auf meiner Liste, ja.
Ne? Jetzt überlege ich, wenn ein drittes wird noch schwierig. Tokio wahrscheinlich, das ist auch noch so im Ende Februar, Anfang März in der Regel.
Ja, geht beides, ja. Ne? Aber ich glaube, ganz so weit solltest du es nicht schieben.
Nee, weil sonst ebbt das schon wieder ab.
Sonst ebbt das ab, ja, genau.
Ja, das stimmt.
Also ich kann nur sagen, also Runners High, ich kann mich, glaube ich, tatsächlich nur an einmal erinnern, weil das ist schon sehr lange her. Und wenn man eine Einheit so in Erinnerung hat, über Jahrzehnte jetzt inzwischen, Dann war das Besonderes. Also das war tatsächlich, da waren wir im Trainingslager in Viareggio. Das ist in der Nähe von
sehr
Genua.
Sehr bekannter Trainingsort, ja, auch für Frühjahrstrainingslager.
Genau, da gab es tatsächlich auch mal ein kleines internationales, sehr schöne kleine Anlage, leider ein bisschen viel Pinienbäume drumherum, sodass halt immer Nadeln auf der Bahn lagen. Ne?
Ja, kenne ich.
Aber trotzdem total schön, ein sehr nettes kleines Adria-Bad. Ich bin jetzt Jahrzehnte nicht da gewesen, aber es fahren halt immer noch Leute und Vereine und Trainingsgruppen dahin, um Frühjahrstrainingslager zu machen. So haben wir das auch gemacht. Und wir waren ja alle Sprinter. Ja, ich habe mich übrigens, ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne, vor zwei Wochen mit meiner alten Trainingsgruppe und meinem alten Trainer getroffen. Ja, okay. Das war sehr lustig. Ja, ich hatte aber die Jungs teilweise wirklich 30 Jahre nicht gesehen. Da musste ich erst mal überlegen. Oh, wie hieß denn der nochmal?
Die sah noch genauso aus, oder?
Nee, nicht jeder. Ein paar ja, aber ein paar hatten auch eine, wie soll ich sagen, Deformation ist das richtige Wort. Ja, aber es war total nett. Und da haben wir natürlich auch über solche Sachen gesprochen. Ja, wir haben auch so ein legendäres Trainingslager in Ecuador gemacht, was auch natürlich eine Abenteuerreise war.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist eher ungewöhnlich. Das habe ich jetzt nicht so oft gehört.
Pass auf, ich erzähle erst das mit Via Reggio zu Ende, weil sonst kommen wir wieder von der alte Mann und das Meer, weißt du? Ja. Jedenfalls sind wir dann da in diesen Pinienwäldern. Wir waren alle Sprinter, ne? Also Sprinter maximal bis 400. Und dann sind wir aber trotzdem, im Frühjahr macht man das ja mal, dass man mal eine Dreiviertelstunde joggen geht. Ja, so. Und dann, was passiert, wenn Sprinter mal joggen gehen? Ja, die fangen natürlich an, Rennen zu machen. Ja, weil kommt selten nur vor, dass wir zusammen joggen gegangen sind, nur im Trainingslager, sonst nie. Ja. Und dann haben wir uns da einen ausgebettelt. Aber Vollgas. Ja, und das war wahrscheinlich jetzt also für so Sprinter relativ schnell. Ja, also jetzt für uns, du würdest darüber lachen, wir hatten ja keine Uhren damals, logischerweise, man ist halt einfach gerannt, ja. Und da hat es dann irgendwann so Pling gemacht, ja, und ich bin dann da irgendwie mit so einer Leichtigkeit durch den Wald gerannt, die ich danach eigentlich nie mehr hatte, ja, weil klar, es ging irgendwie darum, die anderen da irgendwie im Zaum zu halten und so, ja, da waren halt auch welche dabei, die 400 in 47 laufen konnten, also schon schnell, die können halt auch ein bisschen, die können auch 800 und 1000 schnell laufen, ja, weil die machen halt schon auch längere intensive und extensive Intervalle. Und dann sind wir da so rumgeprügelt und das hat total Laune gemacht, ja. Und man hat dann so das Gefühl, dass man tiefer einatmen kann und mit so einer Leichtigkeit laufen kann, was man sonst nicht hinkriegt. Ja, und ich weiß noch, dass wir dann halt irgendwann rausgekommen sind aus dem Wald und dann die Kurven in dem Örtchen viel zu schnell waren für das, was wir eigentlich in der Lage waren, um so eine Kurve zu laufen normalerweise, weißt du, so. Ja, und überleg mal, Leute, das ist Ewigkeiten her, ja, das ist mal locker 35, 36 Jahre her. Aber diese eine Einheit habe ich noch in Erinnerung. Also es ist schon, muss schon was Besonderes gewesen sein. Aber also es gab kein Strava damals, also didn't happen.
Ich habe keine wissenschaftliche Grundlage für meine Vermutung, aber wenn ich das jetzt vergleiche von dem, was du es gerade geschildert hast, mit den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, ich glaube, dass ein Runner's High schon oft auch ein bisschen mit einhergeht, mit einem gewissen Grad an Anstrengung. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, du bist wirklich nur ganz, ganz, ganz easy am Joggen, vielleicht gibt es auch, korrigiert mich, falls bei euch das schon mal passiert ist, dann können wir das unseren Horizont hier ein bisschen erweitern. Aber bei mir ist oft auch so, es ist immer eine Einheit, es muss nicht ein Rennen sein, es war nur einmal in einem Rennen, aber es müsste schon eine Einheit sein, die irgendwie schneller ist oder sagen wir mal, zumindest vielleicht progressiv gestaltet wird. Und dann, genau, wie du es geschildert hast, dann hast du dieses Gefühl manchmal, du schwebst über den Dingen irgendwie so. Also ja, das ist magisch.
Ja, und in Ecuador waren wir tatsächlich, weil mein Trainer damals eine Trainerfortbildung in Ecuador gemacht hat, ja, zusammen mit Bayer Südamerika. Wir waren ja Trainingsgruppe bei Bayer, also bei Bayer Leverkusen. Und mit der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, die heißt, glaube ich, heute anders, aber die gibt es noch, die halt solche Projekte in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen macht. Und da war auch ein gewisser Rolf Milser dabei, der hat das Krafttraining gemacht dafür, die Olympiasieger im Gewichtheben mit einem Freund zusammen. Jedenfalls habe ich da auch noch eine sehr, sehr, sehr plastisch vor Augen, weil in der Höhe, wir reden da halt von 2700 Meter Quito, ja, da sprintet man viel leichter.
War das der Plan? Nach Höhentraining, also oder war das jetzt so, nee, ihr wart halt ja auf dem Weg nach Ecuador und dann habt ihr halt einfach, weil es halt
nein, hoch ist, nein, war halt schon, oder? Es ging schon um das Trainingslager da. Für uns ist ja jetzt das Höhentraining nicht die entsprechende Anpassung an Höhenluft, also mit der Vermehrung der roten Blutkörperchen, das ist nicht das Ziel gewesen, aber du sprintest halt schneller in der Höhe.
Ihr sprintet schneller wegen niedrigerem Luftwiderstand, genau, das ist, glaube ich, genau, richtig. Ja. Aber trotzdem, ich frage nur deshalb, weil das ist mir bewusst und ich glaube auch, dass zum Beispiel alles, was ja so Kurzzeitanstrengung ist, egal ob Sprint oder wahrscheinlich auch Krafttraining, das dürfte wahrscheinlich gar keine großen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, vom Training darstellen. Im Gegenteil. Eher vielleicht ein paar Benefits.
Ja.
Nur mich wundert es nur deshalb, weil ich kenne gerade keine. Oder ich überlege es nochmal kurz. Nee, in Deutschland kenne ich auf jeden Fall keine Trainingsgruppe oder den Verband, der zum Beispiel mit einem Sprintteam derzeit mal ganz bewusst in Höhentraining fährt, um sowas mal mitzunehmen. Ich überlege, ob es in den USA, da hast du natürlich durchaus viele Möglichkeiten. Gibt es da Sprintgruppen? Nee, die sind auch eher alle immer irgendwo, wo es warm ist eigentlich.
Also warm ist es ja da trotzdem, ja. Also weil ja Quito in der Nähe des Äquators liegt. ja, ist das schon auch warm gewesen da die ganze Zeit. Ja, also du musst sogar aufpassen, weil das ist ja so hoch, dass du verbrennst halt total schnell. Das ist wie Gebirge halt, ja. Also ja, klar, ja, ja. Wir reden über 2700 Meter. Ja?
2700
Meter. Wir haben einen Ausflug gemacht, da waren wir etwas über 5000 Meter. Da sind wir da so einen Krater hochgewandert. Jedenfalls, das war jetzt keine Systematik, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt mal als Versuch, um wirklich einen anderen Trainingsreiz zu erzielen. Es war eine Gelegenheit, dahin zu fahren. Für uns natürlich auch ein Abenteuer. Erste Mal ganz lange Reise bei Familien aus dem Bayer-Kosmos haben wir gewohnt. Das war sehr spannend. Aber das Laufen war schon auch was Besonderes. Also wenn du zwei Runden gejoggt bist, du kennst das ja, jeder, der schon mal in der Höhe gelaufen ist, der hat sofort einen hohen Puls. Da denkst du, wow, was ist das denn? Aber Sprinten ist Wahnsinn. Ja, weil du hast so eine Leichtigkeit, ja. Und dann versteht man auch, warum die Weltrekorde zum Beispiel aus den Olympischen Spielen in Mexiko ewig lange gestanden haben, ja, weil das halt was ganz anderes ist. Und da bin ich meinen mit Abstand schnellsten 500er im Training gelaufen. Hinter einem von diesen irren 47 Sekundenläufern her, ja, den ich normaler.
Wie schnell war der 500er?
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube 62.
Alter.
Ja. Ja, also das ist schon flott. Ja, also ja, was ich normalerweise nicht laufen konnte. Ja, ich war eher so im Bereich, keine Ahnung, 64,5 oder so. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, Eddie, ich versuche dran zu bleiben. Ja, und dann sind wir da und der wollte mich wirklich loswerden.
Der wollte mich wieder immer so im Training.
Klar, ja, das war aber auch jetzt als ein wirklich All-Out 500er gedacht. Ne? Und auch das ist so eine Einheit, die ist ja auch Jahrhunderte her. Ja, und der Eddie war halt jetzt auch da. Und das sind halt so Dinge, die wirst du nicht mehr los. Ja, die hast du in Erinnerung. Und ich weiß noch genau, dass das so ein ganz anderes Gefühl war, da zu sprinten. Da muss man auch erst mit klarkommen. Ja, weil es ist nicht unbedingt, auch bei Rückenwind, läuft nicht jeder unbedingt schneller. Schon gar nicht bei starkem Rückenwind. Weil der schiebt dich dann so, dass du dein Sprintmuster veränderst.
Ja, Schwerpunkt, Körperschwerpunkt ist ein bisschen anders. Genau. Das Mehr an Frequenz, was theoretisch ja dann dadurch möglich ist, fühlt sich aber irgendwie natürlich auch also komisch an, unnatürlich an, zunächst mal vielleicht. Ja, ja. Genau. Also, wobei, als Sprinter habt ihr wahrscheinlich ja trotzdem, schätze ich mal, regelmäßig Dings gemacht. Wie nennt man das? Nicht Zugwiderstandsläufe, sondern
Zugläufe?
Die Zugläufe mit dem, weißt du, mit so einem Gummiseil, wo man aber so gespannt, habt ihr es nicht gemacht?
Nee,
das habe ich manchmal so Hallen gesehen, im Gaspalast oder
so. Ja, klar, das ist ja in vielen Teilen wird das gemacht. Da streiten sich halt auch die Experten drüber, weil eben da auch genau das passiert. Ja, erstmal zieht man zieht halt an einer Stelle am Körper, der eigentlich nicht gezogen werden sollte, wenn man frei sprinten will.
Ja.
Plus, was passiert dann mit dem Reizleitungsmuster?
Nerval.
Ja, Nerval. In der Regel ist man dann halt, man sprintet nicht frei. Ja, weil du versuchst dann irgendwie da hinterher zu kommen. Ja, es gibt ja alle möglichen Dinge, bergab sprinten, auch das ist nicht einfach, ja, weil das zu kontrollieren ist wahnsinnig schwer. Ja, auch ein gewisses Verletzungsrisiko und so. Also es gibt schon unterschiedliche Ansätze da, werden auch sicher unterschiedliche Dinge verfolgt. Und das gibt es halt auch immer noch. Da gibt es ja aufwendige Apparaturen in Mannheim, weiß ich das, Valerie Bauer, der frühere Trainer von
Verena Seiler,
aber eben auch der frühere Trainer von Mujinga Kabunji, also inzwischen ja eine Weltklasse 100- und 200-Meter-Sprinterin aus der Schweiz, die hat lange dort trainiert. Die haben da sehr aufwendig solche Dinge gemacht, aber davon waren wir ja weit, weit, weit entfernt. Ja, wir waren halt einfach in Ecuador auf dem Platz, wo man aufgrund der natürlichen Gegebenheiten schnell laufen konnte. Ja, also aber wie gesagt, das war insgesamt ein sehr, sehr cooles Trainingslager. Ja, und das sind halt eben auch ja Benefits von so einem Sport, dass man eben Dinge erlebt oder mitmachen darf letztlich, ja, die man sonst hat, nicht hat, wenn man in der Kreisliga Fußball spielt oder in der Landesliga Handball oder keine Ahnung, ja. Das ist dann halt leider ein bisschen anders.
Ne? Du kommst an Orte, wo du wahrscheinlich sonst nie hingekommen wärst, du triffst Menschen, die du vielleicht sonst nie getroffen hättest. Und das sind logischerweise sind das Erinnerungen, die bleiben.
Ja, pass auf, dann erzähle ich noch ganz kurz, ja, aber letzte Geschichte von Alte Mann und das Meer. Rolf Milser hatte einen Trainingspartner dabei. Ja, so, das sind jetzt halt Gewichtheber. Ja, und Gewichtheber sind.
Muss ich mir den so vorstellen wie so ein Ronny Weller?
Ja, die sind ungefähr in der gleichen Physiognomie gewesen damals, aber kleiner. Die, bei okay. Ronny Weller okay. in einer höheren Gewichtsklasse und die Jungs waren, glaube ich, im Mittelgewicht, wenn ich nicht. Okay. Ja. Okay. Jedenfalls waren wir dann mit denen irgendwo essen, ja, und wir hatten halt so ein paar Locals dabei, die uns so rumgefahren sind, ganz nette Typen. Und dann waren wir halt in einem Laden, da stand dann so eine scharfe rote Soße auf dem Tisch. Und die scharfe rote Soße in mittelamerikanischen oder südamerikanischen Ländern ist scharfe rote Soße, ja, die man eigentlich als Mitteleuropäer sehr vorsichtig applizieren sollte oder am besten gar nicht. Aber das ist wirklich scharf, das Zeug. Ja. Jedenfalls, ja, wie so Gewichtheber sind, sagte dann Rolli, hier, komm. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, der hieß Wolfgang. Ja. Kann aber auch Bernd gewesen sein, aber ich meine Wolfgang. Ja, hier, wir nennen ihn jetzt mal Wolfgang. Ja, Wolfgang, hier. Alles, was ich in der Tasche habe am Bargeld, wenn du das leer säufst.
Was?
Und der so, ja, was hast du in der Tasche? So, und Rolf war damals zumindest, ich weiß nicht, ob er heute noch ist, der hat ein Landhaus in der Nähe von Duisburg, wo die okay. italienische Nationalmannschaft bei ihrem WM-Erfolg in Deutschland gastiert hat. Die sind auch tatsächlich nach dem Titelgewinn in Berlin nicht direkt nach Rom geflogen, sondern erst wieder nach Duisburg zu Rolf ins Landhaus und haben da nochmal ein bisschen
sich gut gelassen.
Duisburger Bier getrunken, nehme ich an. Vielleicht war auch was anderes dabei. Jedenfalls hatte der immer so Bargeld in der Tasche. Ne? Ich mache das auch gerne. Nicht so viel, aber der hatte, glaube ich, $500 in der Tasche. Ja?
Okay.
Und hat dann gesagt, komm hier. Ja? Und Wolfgang meinte dann, ja, mach ich. Ja, dann kriegt der Wirt das mit, ja, und sagte, nein, auf gar keinen Fall trinken, das ist gefährlich und so, ja, nicht machen. Das ist natürlich eine Challenge, die Gewichtheber suchen, ja, also das ist ja nicht so, das sind Gefahrensucher, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der hat es natürlich getrunken, ja, und zwar komplett. Das war so eine tiefere Schüssel, ne.
Okay.
Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, wenn man sowas ganz Heißes oder ganz Scharfes hat, das dauert ja so 21, 22, bis das angekommen
voll
ist.
Voll kickt.
Ne? Bis die Nerven merken, da ist irgendwas falsch. Ja.
Ja.
Der hat halt eingeatmet, 21, 22, und dann hat der so eine rote Bombe gekriegt. Die Augen sind 1,5 Zentimeter aus dem Kopf rausgetreten. Und dann kriegte der praktisch keine Luft mehr. Ja? Und dann, der hatte wirklich 2 Stunden totale Probleme. Ja? Und natürlich dann am nächsten Tag halt auch und so und Magen und hast du nicht gesehen. Also richtig blöd eigentlich. Ja?
Aber
don't do such things mit Gewichthebern. Ja? Das ist halt.
Absolut. Also es ist ja, glaube ich, wirklich so. Ich habe mal gelesen, dass wenn du jetzt wirklich was extrem Scharfes isst, trinkst, wie auch immer, der Körper denkt, er hat Verbrennungen sozusagen.
Genau.
Also das ist,
ja, das
und
ist wie
reagiert
Verätzung,
dementsprechend.
Wie Verätzung,
also auch vom Kreislauf und so, du kannst umkippen und,
ja.
und Atemnot, was du schon geschildert hast, sind eigentlich ganz typische Anzeichen dafür und kann auch dazu führen, dass du ins Krankenhaus musst tatsächlich,
ja.
weil du Kreislaufzusammenbruch hast. Also
ja, da wurde natürlich dann auch von dem Wirt entsprechend gepäppelt und so, weil viele denken dann ja Milch und so, das ist alles, ja, also ganz vorsichtig mit Wasser und so, mit lauwarmem Wasser oder so. Also jedenfalls das,
aber bitte, er hat die $500
bitte,
bekommen,
bitte,
oder?
Ja, klar. Also das ist ja, Rolf hat sich kaputt geladen, er fand das großartig. Das ist so eine besondere Art des Scherzes. Pass auf, da schließe ich gleich noch einen an. Ja,
ja.
Du hast doch sicher schon mal von einem chinesischen Marathonläufer gehört, der unter dem Spitznamen Uncle Chen unterwegs ist.
Okay, jetzt haltet euch fest. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber ich habe gerade, als ich hier von meinem Termin hier nach Hause gehastet bin, um hier ans Mikro zu sitzen, kurz Instagram aufgemacht.
Ja, der geht gerade viral, der Junge, ja.
Und ein Foto war da, ich weiß jetzt gar nicht, welche Seite das gepostet hatte. Ich habe so eine Vermutung, ich weiß nicht, ob das der ist, aber ich habe irgendeinen mutmaßlich chinesischen Läufer gesehen, asiatisch anmutenden Läufer, paraphrasieren wir es mal so, der mit einer Zigarette offensichtlich während eines Rennens gesehen wurde. Der hat eine Startnummer da dran und ist mit einer Zigarette irgendwie gerannt. Ist das der Typ?
Ja, also es ist ein bisschen anders noch, aber so ähnlich. Ja.
Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Ja, tatsächlich ist der dafür bekannt, ja, dass er Marathonläufe mit Zigarette, also mit Zigarette ist jetzt falsch, er läuft Marathon und,
okay.
und raucht Kette.
Nein.
Der raucht während eines Marathons eine ganze Schachtel Zigaretten. Ja?
Das ist so bescheuert.
So, pass auf, ich versuche mal den Namen halbwegs unfallfrei auszusprechen, weil das ist nicht ganz einfach. Deshalb nennen sie ihn halt Onkel Chen. Ach, wir bleiben einfach bei Onkel Chen. Jedenfalls ist der halt in Yanjiang gelaufen, Marathon, und zwar in 3 Stunden, also jetzt gar nicht so doof, 3 Stunden 28. Ja,
und während er Kette geraucht hat.
Während er Kette geraucht hat, ja. Und das hat er schon ein paar Mal gemacht. Also der ist in Guangzhou, seiner Heimatstadt, 2018, in Xiamen 2019 und so weiter, auch jeweils im Bereich von 3,30 gelaufen und jeweils Kette. Ja, der Typ ist 50, ist eigentlich ein Ultramarathonläufer. Ja, und dachte sich, okay, Guinness Buch der Rekorde, Kettenraucher, Marathon gab es noch nicht, also mache ich das mal.
Wie kommt man denn da drauf?
Also das musst du doch bitte schön den fragen. Wie kommt man auf Marathon zu laufen? Da hört es doch bei mir schon auf.
Da komme ich ja noch mit. Aber wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, ich ziehe mir hier wahrscheinlich 2 Schachteln Zigaretten da rein, während ich, also ich kann nicht nachvollziehen, wie dieser Prozess stattgefunden hat, im Kopf einfach so. Das ist ja, Gott ey.
Ja, warum laufen Leute als Maskottchen? Ja, du erinnerst dich vielleicht an die Übertragung vom Frankfurt-Marathon.
Oder der mit der Ananas.
Ananas ist ja noch in Ordnung, aber da lief doch hier dieser Ultra-Triathlet, der 300 Langdistanzen am Stück gemacht hat, der lief als Euro-Münze. Ja, Christiane Schwalm hat ja dann zum ersten Mal in ihrem Leben eine Euro-Münze beim Laufen interviewt. Das war aber auch ein sehr spezielles Bild. Also ich meine, man kann eine Menge verrückter Sachen machen, aber Philipp denkt jetzt gerade noch über das Kette-Rauchen während des Marathons nach.
Also es ist halt wirklich, ich muss mal sagen, Rauchen an sich, ich finde es jetzt nicht cool. Das ist ja mal meine persönliche Meinung logischerweise dazu, weil man ja auch meistens sein Umfeld damit irgendwie ein bisschen mit belastet sozusagen. Aber unabhängig davon ist es natürlich einfach hochgradig ungesund. Brauche ich ja nicht erzählen, sind wir alle alt genug. Aber wie dieses, also Sport treiben, kann man vielleicht jetzt auch darüber diskutieren, ob Marathonlaufen gesund ist oder ab welchem leistungssportlichen Anspruch das noch gesund ist oder nicht. Aber überhaupt diese zwei sehr konträren Welten meinen, verbinden zu müssen, das ist halt was, wo ich wirklich gerade noch so beschäftigt bin, das zu versuchen irgendwie nachzuvollziehen, aber es gelingt mir nicht so recht.
Ja, in Frankfurt ist ja auch zum wiederholten Male jemand gelaufen, den haben wir auch im Bild gehabt, relativ am Anfang. Auch ein sehr cooler Typ, der läuft mit einem 20 Kilogramm schweren, 20? Na, ich weiß gar nicht, ich glaube, das reicht noch nicht mal, Holzstamm auf der Schulter.
War der in Berlin auch?
Weiß ich nicht. Ich meine, dass er mehrfach in Frankfurt gelaufen ist. In Berlin, meine ich, habe ich ihn noch nicht gesehen.
Ne? Krass, ja.
Also für alle
Feuerwehrmänner für alle, in voller Ausrüstung
genau, für, sieht man häufiger. Ja, da gibt es ja Meisterschaften.
Genau, aber das kann ich vielleicht auch noch ein bisschen nachvollziehen, dass die sagen, hey, das ist unser Beruf. Nein, also nicht, dass ich das machen wollen würde. Aber und natürlich, zum Glück müssen die ja meistens nicht einen Marathon laufen, um irgendwas zu löschen, weil da haben sie ja Fahrzeuge für. Aber da sage ich noch so aus einem Aspekt raus, Berufsethos, wir sind Berufsfeuerwehr, wir wollen fit sein, wir wollen im besten Fall ja logischerweise Menschenleben retten, wir machen jetzt was komplett Verrücktes in voller Montur so und um zu zeigen, wie körperlich fit wir sind, rennen wir einen Marathon. Das ist noch nachvollziehbar für mich irgendwo, wie man auf die Idee kommt, Kette zu rauchen, während man einen Marathon rennt, das ist einfach irgendwie,
keine Ahnung. Also sagen wir so, meine Frau hat natürlich für eine Doku, die sie ein paar Jahre lang von der Challenge in Rot gemacht hat, ja, auch ja einen Langdistanz-Triathlon, ja, da hat sie halt einen Feuerwehrmann aus den USA begleitet, der in voller Montur den Ironman gemacht hat.
Den Ironman? Ja. Aber halt, Moment, schwimmen geht ja nicht, oder? Da trinkt
ja, du ja nicht diese Schweren. Da habe ich jetzt gerade auch noch mal kurz überlegt, der hatte was an, also der ist nicht in Badeklamotten geschwommen. Ich glaube, er hatte den Helm und das Zeug nicht dabei, aber das muss ich nochmal nachgucken. Aber Radfahren und Marathon auf jeden Fall.
Das ist krass. Das ist krass. Boah, da muss er sagen, beim Marathonlaufen, wir reden jetzt mal von einem klassischen oder bleiben bei klassischen Frühjahrs-Herbst-Marathons, das sind ja die Temperaturen vielleicht noch halbwegs erträglich, wenn du diese volle Montur anhast. Trotzdem bestimmt übelst heiß, brauchen wir nicht reden. Aber Rot, Hochsommer.
Ja, Ende, 30 nicht Grad hoch, plus. Nicht, also, aber Sommer, ja.
Ja,
Juni,
ja,
also Juni, Ende Juni.
Okay, aber ja, also kann ja schon
auch also 30 Grad. Also war auch warm an dem Tag, ja, 27 Grad, am Abend gab es ein Gewitter. Ja, people are different, sage ich immer, ja, das ist so, ja. Herzlich willkommen, ihr Marathonläuferinnen und Läufer. Das mit dem Rauchen ist natürlich, also erstmal crazy Idee, müssen wir gar nicht diskutieren, ja. Aber ich denke mir natürlich auch oft, wenn ich hier bei mir in den Wald laufe, ist ja alles wunderbar. Und dann laufe ich mal irgendwo hier an der Straße entlang und habe natürlich sofort diese Abgasnummer. Man schmeckt das ja sofort und riecht das ja sofort und so. Ja. So, jetzt geh mal in irgendeiner großen Stadt joggen. Ja, also das was, du atmest ja ganz anders ein. Ja, also geht ja viel tiefer in die Lunge rein. Ja, und wenn du jetzt mal an einem normalen Nachmittag durch Köln, Berlin, Hamburg, München oder so joggst, da ist schon was los, ne? An Umweltbelastung. Ja.
Zweifellos.
Wollen wir trotzdem über New York reden, was da normalerweise los ist? Ja, also nee, ist ja nicht nur Central Park, ne?
Das ist enorm, glaube ich, aber. Ist es da noch frische Luft, wenn man draußen ist? Es ist trotzdem ein großer Raum, so wo du bist und es ist Bewegung. Also Zigarette im Mund.
Ich kann bei Rauchen gar nicht mitreden. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben vier Zigaretten als Teenager mal, fand scheiße und seitdem militanter Nichtraucher. Ja, das mit den Umwelteinflüssen ist natürlich trotzdem so ein Thema, ja. Wir diskutieren ganz viel über Umwelt, ja, aber wir rennen halt tatsächlich ja oft genug in irgendwelchen Städten rum, ja. Selbst wenn du aus dem Wald rauskommst und du bist an der Landstraße, ja, da fährt ein Diesel-LKW an dir vorbei, ja. Also beim Radfahren ist das natürlich noch viel, viel häufiger, weil man sich ja in der Regel, also zumindest wenn man auf dem Rennrad oder auf dem Triathlonrad unterwegs ist, bist du auf einer Straße. Klar, bei euch ist man relativ schnell, wo dann nicht mehr so viel Verkehr ist. Aber jetzt so hier in den großen Ballungsräumen bist du natürlich permanent im Verkehr drin. Ja, dann stehst du halt irgendwo an Ampeln oder was auch rum. Ja, dann ist ja dann die Abgasrohre direkt neben einem. Ne? Also das ist schon, ein Einfluss. Es gab auch tatsächlich da mal wissenschaftliche Studien zu, das muss ich nochmal raussuchen, aber die sind schon, habe ich jetzt länger nichts gelesen, über Umwelteinflüsse joggen in einer Großstadt. Ja, also ich weiß jedenfalls, dass es dazu tatsächlich mal eine Untersuchung in großen amerikanischen Städten auf jeden Fall gab, die gesagt haben, ja okay, 30 Minuten joggen in der Großstadt, da kannst du es gleich lassen.
Okay,
krass. Ja? Aber wir wollten ja auch noch ein paar Quickie-Tipps geben. Ne? Also wenn ihr laufen geht, versucht die Autos möglichst weit weg zu lassen von euch. Ja, geht nicht immer, ja. Also kriegt man nicht immer hin. Ja? Zumal wenn man keine Grubenlampen benutzen will, dann muss man ja zumindest in der Nähe von Straßenlaternen sein, abends, morgens.
Früh, genau, Stadtbeleuchtung. Nachts. Ja.
So, komm, deine beiden. Nee, pass auf, ich mach meine beiden Lieblingskurzen Einheiten. Ja? Also klassisches Fahrtspiel und so weiter, das nehmen wir jetzt mal aus, weil das kann man ja in jeder Aggregat, Länge und Daseinsform machen, ja, das geht ja immer. Was eine sehr schicke Geschichte ist, wenn man sich praktisch gar nicht jetzt in dem Sinne groß einläuft und ABC und sowas, weil das kostet ja alles Zeit. Ja?
Genau.
Sondern wenn man im Prinzip sofort loslegt. Ja, ich habe zum Beispiel am letzten, wann war das, Montag, ja, ich bin zu nichts gekommen, wollte eigentlich Radfahren, nicht geschafft, ja, bla bla. Jedenfalls habe ich dann abends gedacht, okay, dann hole ich meine Kleine vom Leichtathletik ab und bin dann am Stadion direkt losgelaufen. Ja, und die haben halt so Runden auf einem Weg, ja, und da kann man dann halt immer drei Viertel der Runde langsam laufen und ein Viertel geht so leicht bergan. Ja, und da beschleunigt man halt einfach. Ja, so, und das macht man halt achtmal zum Beispiel. Ja, Laufzeit eine Runde, vielleicht 1,5 Minuten. Ja, also es ist dann grob 8x30, ja, die man schnell läuft und den Rest, ne, joggt man langsam.
Easy.
Dann ins Stadion, ja, und dann 8x150 mit 150 zurücktraben. Ja, zwei Runden auslaufen, fertig. Ja, das ist eine relativ knackige, kurze Einheit, die einen wirklich nach vorne bringt. Warum? Erstens natürlich die Addition der Wiederholungen sorgt halt schon für einen Ausdauerreiz, ja, für einen Intervallreiz. Ja. Es kommt aber noch was anderes dazu. Man läuft ja so kurze Dinger viel schneller, als man tatsächlich nachher läuft. Ja, man muss da sicher auch ein bisschen die Körperposition verändern. Man muss ein bisschen weiter sich nach vorne lehnen. Ja. Und ansonsten versuchen, das sowohl über eine Steigerung der Schrittlänge, aber auch vor allen Dingen der Frequenz zu machen und auf Körperposition achten. Ja. Dann ist das halt wirklich auch ein Training, was einen für die Grundgeschwindigkeit deutlich weiterbringt. Ja, also das ist eigentlich ein cooles, sehr schnelles Training. Keine halbe Stunde. Ja, ready,
Du bist aber schon kurz noch eingelaufen oder bist du direkt...
Also ich mache praktisch die ersten Wiederholungen in einem Bereich, wo ich jetzt nicht groß einlaufe. Ich mobilisiere mich vorher, ja, mobilisieren und so ein bisschen andehnen, ja, so wie wir das ja von Andreas Klose gelernt und gehört haben. Weil das Einlaufen an sich ist halt ein sehr kleiner Effekt im Sinne von Erwärmung. Mhm, ja. Was man natürlich beim Einlaufen macht, man bringt ja den Metabolismus in Gang.
Auf Betriebstemperatur, ja, und regt das schon mal an, so quasi. Genau,
das ist sicher wichtig, wenn du längere Einheiten machst. Das spielt aber ja von der Energiegewinnung bei solchen Einheiten überhaupt keine Rolle. Ne, weil du bist ja da in dem letztlich auch in dem Laktazidenbereich oder du kommst da zumindest ran an den Laktazidenbereich. Da spielt jetzt das Einlaufen groß keine Rolle. Ja, also wenn man sich vernünftig vorher mobilisiert hat, ja, und ein bisschen gedehnt hat. Und ich habe tatsächlich im Moment ein bisschen Probleme mit Wade und so weiter. Das ging aber trotzdem völlig problemlos. Ja, da muss ich tatsächlich gleich hin. Ja, deshalb, ich hab noch genau 8 Minuten.
Um dort zu sein?
Nee,
um loszufahren. Loszumüssen. Pass auf, dann mache ich meinen Tipp und dann hat jeder noch mal einen weiteren frei. Also ich bin für kurze Einheiten, wenn es mal zeitlich drängt, finde ich Bergsprints cool, weil das hat mehrere positive Effekte. Punkt 1, du wirst jetzt keine Ahnung, 50 Wiederholungen Bergsprints machen wahrscheinlich. Also meistens ist ja wahrscheinlich im Umkreis von 10, 15 Minuten, hoffe ich bei den meisten von euch, außer vielleicht ganz im Norden, weiß ich nicht, irgendwo einen Berg zu finden, der, sagen wir mal, 100 Meter lang ist oder 150 Meter lang ist. Viel länger würde ich jetzt auch gar nicht machen. Also einfach dort schon mal hinlaufen, das eine mit dem anderen verbinden. Und wenn ihr dort seid, kann man natürlich von Mal zu Mal variieren. Ich würde immer sagen, so 50 Meter bis 100 Meter sind eigentlich ganz gut, weil da können die meisten ein schnelles Tempo bergan auch noch gut halten. Wer vielleicht schon ein bisschen weiter ist, kann auch mal 150 Meter machen, aber das ist gar nicht zwingend notwendig. Und ich bin bei Bergsprints eigentlich immer so unterwegs, dass ich nicht das auf voll All-Out-Max mache, also habe ich früher auch schon sicherlich mal gemacht, sondern ich würde sagen, man macht das so in einem noch kontrollierten Rahmen, also so bei 97-98%, wo man noch in der Lage ist, nicht nur zu pressen und zu ballern und hochzudrücken, sondern wirklich währenddessen auch vor allem noch ein bisschen darauf achtet, dass die Knie hoch sind, dass die Arme parallel am Körper mitgeführt werden, dass man da sauber mitzieht. Das ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, einerseits so ein bisschen, ja, Laktat wird man da auch ein bisschen merken, je nachdem, wie steil der Berg ist. Und das andere ist, es gibt halt eine spezifische Laufkraft, weil man halt noch mehr gezwungen ja auch ist, durch die Steigung über den Ballen zu arbeiten. Das ist gut für die Gesäßmuskulatur. Und genau, und danach dann kann man das, dann die 10, 15 Minuten zurücklaufen, dann kann man das Laktat ja schon ein bisschen verstoffwechseln.
Ja, Verstoffwechseln von Laktat ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte. Das passiert im Bereich, den man ja V-Lax bezeichnet, ja, also da, wo am meisten Laktat verbraucht wird. Ja. Das ist der optimale Bereich zum Regenerieren. Der ist viel schneller als Auslaufen, ja, weil Auslaufen erfüllt das in der Regel nicht. Ja, also ganz lockere, gesteigerte Läufe am Ende sind besser zum Reduzieren von Laktat, ja, wenn du wirklich in Laktat reingehst. Was ich auch eine coole Nummer finde, ist 4-Minuten-Läufe. Warum 4-Minuten-Läufe? Die Norweger, ja, es waren wieder die Norweger, ja, jedenfalls haben die sehr umfangreiche Studien dazu gemacht, welche Intervalllänge am besten wirkt. Ja, dabei ist 4 Minuten rausgekommen, ja, weil man kann ja alle möglichen Intervallformen und Längen machen. 4 Minuten ist eine extrem effektive Länge für die Belastung in einem Intervalltraining. So, dann macht man 4 Minuten als Einlaufen dann, ja, also wirklich als Reinkommen, ja. Dazwischen immer 2 Minuten, also die Hälfte, ganz langsam, ja. Und dann steigerst du die Belastung über diese 4-Minuten-Blöcke, ja. Und wenn man mal anfängt, erst so mit 4, 5 mal 4 Minuten Belastung, das ist schon viel, ja, für jemanden, der solche Belastung noch nicht gemacht hat, ihr werdet das merken, wenn ihr das noch nie gemacht habt in dem Bereich, sind 4 mal 4, 5 mal 4 schon wirklich belastend, ja, weil man muss halt auch noch ein bisschen das Tempo treffen, dass man nicht zu langsam ist, dass man aber eben die 4 Minuten auch durchhält, ja, weil 4 Minuten, das ist schon ein bisschen, ja, wenn man losprügelt, kommt man nicht an. Ja, und dann wird man den dritten und vierten gar nicht erst schaffen. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja. Aber das ist eine sehr schöne Nummer, die kann man natürlich dann auch ausbauen. Ja. Also du wirst das ja sehr viel länger dann noch machen. Also das ist ja dann für dich eher in Richtung grob Tausender. Ja. Das geht natürlich dann bis 10, 12, ich weiß, dass Leute 20 mal 1000 machen. Ja. Das werden aber Anfänger nicht schaffen. Also ich natürlich null Chance. Ja. Also Anfang 4, 5 mal 4 Minuten, dazwischen 2 Minuten joggen. Das geht übrigens auch in einer sehr ähnlichen Session auf dem Rad genauso. Ne, auch da kann man in 35, 40 Minuten auf dem Rad richtig vorwärts kommen mit solchen Intervallen.
Jetzt habe ich auch überlegen müssen, was haben wir noch nicht abgedeckt. Ich würde aber sagen, auch aus praktischen Gründen, nicht jeder hat vielleicht ein Stadion direkt um die Ecke, aber ich glaube, einen Fußballplatz gibt es ja gefühlt fast in jedem Dorf eigentlich. Die sind natürlich manchmal gesperrt, das ist mir auch klar, aber manchmal kann man auch drauf, wenn das jetzt so begehbar ist. Auch eine coole Einheit ist eben halt ja auch, keine Ahnung, je nachdem, ob ihr von zu Hause aus hinlaufen könnt, dort hinlaufen und Rasendiagonalläufe wird auch in Kenia immer noch gemacht. Sieht man auch in Iten oft auf diesen Fußballfeldern unten neben dem Markt. Hat den Vorteil, ihr könnt auch so, ich würde sagen, auch submaximal im submaximalen Bereich machen, also schon schnell, aber jetzt nicht all out. Wie so Steigerungsläufe über die Diagonale. Und je nachdem, wie fit ihr seid oder wie sehr ihr euch fordern wollt, entweder die kurze Seite zurücklaufen oder die lange Seite zurücklaufen, könnt ihr auch für die Richtungswechsel abwechseln, mal links rum, mal rechts rum, dann ist nicht so einseitig, wenn ihr mehrere macht, 10 Stück, 15 Stück oder wie auch immer. Und genau, Diagonale feuerfrei, vielleicht so ab Mittelkreis auch gucken, dass man da so die Höchstgeschwindigkeit hat, die man haben möchte, dass man sich aber auch selber kontrolliert, laufstilistisch, dass das sauber aussieht. Und hat den Vorteil, die Belastungen sind auch relativ kurz. Es ist also schon auf jeden Fall machbar, ein hohes Tempo mal reinzukommen, ohne dass es gleich super anstrengend wird. Aber die kurzen Pausen machen es dann über die Zeit natürlich schon anstrengend. Diese Wechsel zwischen ich laufe schnell, bremse ab, laufe wieder an und sowas. Das ist so ein bisschen, was wir ganz gerne auch in der Phase gemacht haben. Cross-Saison, Herbst, Winter, sage ich jetzt mal, dass manchmal nach einem normalen Dauerlauf, dass wir das noch eingestreut haben, einfach, dass man diese kurzen Wechsel und das Abstoppen, Anlaufen mal wieder so ein bisschen drin hat, das kann man auch easy in einer halben Stunde machen.
Absolut, also Rasendiagonalen haben wir tatsächlich auch im Sprintbereich gerade in der Vorbereitung, also jetzt so ne, Herbst oder sowas oft gemacht. Ich finde es auch super, also auf Rasenlaufen.
Weicher Untergrund.
Ja, Rasenlaufen ist natürlich toll, klar. Manchmal ist das mit dem Zugang zu dem Platz ein kleines Problem, ne? Weil da steht ganz oft drauf, Rasenplatz
nicht
gesperrt.
Ja. Man also, möchte sich mit dem Hausmeister auch nicht verscherzen wahrscheinlich.
Ja, oder man muss schneller sein als der Platzwart.
Richtig.
Das ist das A und O, ne? Das einfach ein bisschen schneller sein als der Platzwart. Ja. So, was hast du denn jetzt vor die nächsten Tage noch? Weil deine Marathonvorbereitung fängt jetzt an.
ja, jetzt muss ich hier, wollte gerade sagen, direkt mal die Longruns hier wieder reinhauen. letzte Woche war ich nicht viel laufen, das war...
Das macht überhaupt nichts.
War ja. Klar, wollte ich gerade sagen, da gab es einfach viele andere Dinge, die logischerweise wichtiger waren. Jetzt die letzten 2 Tage wieder gelaufen, die Woche will ich gucken, dass ich bis zum Wochenende wieder so im Rhythmus drin bin und dann hoffentlich ab nächster Woche in einem auch für mich wieder normalen Rhythmus, also Workouts und auch längere Läufe wieder integriert. Und dann schauen wir mal, tatsächlich, ja, wer weiß, vielleicht kann man diese guten Vibes jetzt kann man direkt mitnehmen und wie du sagst, es wird vieles andere, wird einfach unwichtiger oder was heißt unwichtiger, aber man beschäftigt sich damit nicht so sehr, weil auch wenn das jetzt erst ein paar Tage her ist, ist es trotzdem, das ist also als ob es 2 Leben gab, also fühlt sich zumindest an, vorher und nachher, im besten Sinne, also wirklich im besten Sinne, es ist also in dem Moment, wo unsere Tochter dann da war, das ist, ja, ich weiß, es klingt total cheesy, weil wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, wird genau das so wahrscheinlich erfahren haben und jeder andere, der noch keine Kinder hat, wird genau diese Storys damit total überfrachtet werden, aber es ist halt wirklich so. Das ist ein life-changing Moment, also das ist unfassbar, wie sehr man so ein kleines Menschlein lieben kann, obwohl es erst jetzt gerade da ist, sozusagen. Das ist total verrückt und schön.
Ja, ich hoffe, das ist ganz normal und genieße es, ja, weil Die kleinen Dinger werden echt schnell groß.
Ja, das stimmt. Ja, man muss die Momente bewahren. Das stimmt,
ja, das stimmt. Stehen eine halbe Stunde lang im Bad und ja, so kann ich auf gar keinen Fall zum Training gehen. Aha, so. Ja. Ja, und du gehst ins Bad rein und fällst sofort in Ohnmacht, weil wahrscheinlich duscht sie vorher in Body Spray. Ja, I don't know. Aber brutal, ne? Also, und das, du schaust dich dreimal um und die steht da. Ich schwör's dir, ja. Das geht brutal schnell. Geht
schneller, als man denkt wahrscheinlich.
Ja. Ja, du, als meine erste Tochter geboren wurde, habe ich mich gerade auf meine erste halbe Distanz vorbereitet. Ja. Mhm. Und erste Woche war ein bisschen schwierig, gesundheitliche Probleme und so weiter und so weiter, habe ich auch gar nichts gemacht, ja, und dann hatte ich danach, glaube ich, noch, ich meine 4 Wochen oder so, ja, also jedenfalls, sie war dann noch sehr, sehr klein, ne, nee, nicht die erste, die zweite war es, Quatsch, ja, also Ella, ne, die Jüngere. Und da bin ich meine Bestzeit Halbmarathon gelaufen in der in dem Wettbewerb, also halbe Distanz, ja, weil es war alles total easy. Ja, Training war easy, weil es spielte keine Rolle. Es war überhaupt keine große Wichtigkeit, ja, sondern man hat das einfach gemacht. So, das war halt auch cool, eine Stunde irgendwie durch den Wald rennen oder 2 Stunden Radfahren oder keine Ahnung, ja, um ein bisschen nachzudenken, abzuschalten, I don't know, und dann wieder ganz andere Probleme. Ja. Ja, und das stimmt, und Mary ist immer hinterher neben dran irgendwie so ein McDonald's, ja, ist immer an die Strecke, wenn ich vorbeikam und dann wieder da rein stillen. Ja, und ich glaube bei Sonnenschein ins Wasser auf der Radstrecke fing es schon so leicht an bewölkt und so ein bisschen Sprayregen und beim den Halbmarathon hat es durchgeregnet.
Boah.
Ja. Aber egal. War egal. Ja, ist sowieso mehr mein Wetter als jetzt.
Also
25 heiß. Grad und warm oder 30 Grad und warm. Ne?
Ja.
So, wir haben gesagt, heute nur ein Quickie. Ja, ich muss los, ja, um mich ein bisschen verbiegen zu lassen. Und ich muss jetzt auch noch den Stau auf der A3 austanzen. Ja, das ist natürlich immer ein kleines Problem.
Hier da freut grad, man sich.
Ja, hier ist gerade richtig Alarm. Ja. Guck mal, du kannst, wenn du Glück hast, auch noch ein Auto, ne, zu deiner Midlife-Changing Lifestyle-Version hinzufügen. Ja. Yes. Bin ich sehr gespannt, ob das heute gelingt. Ja, freu dich nicht zu früh, man weiß es nie.
Ja, das ist also, ja. Das würde eine andere Podcast-Folge fast nochmal füllen. Also, das ist die Unwägbarkeit des Lebens. Sagen wir es mal so. Wir lassen es dabei.
Man, wollte ich sagen,
gibt schöne und negative.
Machen wir jetzt auch noch einen Autopodcast. Philips Gear. Ja, always fast. Left lane.
Ja. Ich
left lane. Left lane ist dann.
Ich brauche mehr Autos. Gottes
Willen. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, also bei uns scheint natürlich die Sonne. Ja, hell und klar und blauer Himmel. Geht raus laufen.
Keine Grubenlampen, bitte. Danke.
Genießt das Leben. Wir hören uns nächste Woche und wir freuen uns auf euch.